Heute sprechen wir über ein Thema, das ich super persönlich finde. Und in einer echten Welt würde ich ein paar der Dinge nicht unbedingt beim ersten, zweiten oder dritten Treffen ansprechen. Aber mit Antje ist das etwas anderes. Etwas anderes, weil wir uns verabredet haben, um genau darüber zu sprechen. IVF, In-vitro-Fertilisation, Kinderwunsch, künstliche Befruchtung oder, wie Antje es nennt, assistierte Befruchtung. Denn nichts an ihrem Baby im Bauch ist künstlich. Und warum? Weil Antje offen darüber spricht, weil sie sich genau diese Offenheit selbst vorher gewünscht hätte, um sich dem Thema zu nähern, Dinge zu erfahren, über die oft geschwiegen wird. Wie ist das emotional? Wie körperlich? Wie verläuft diese Reise? Was muss der Arbeitgeber mittragen? Fällt man im Job aus? Wie vereinbart man das mit seiner Arbeit? Denn das ist alles nicht nur nicht so einfach, sondern eben auch zeitaufwendig und emotional. Und nein, Antje ist nicht überdurchschnittlich alt, wenn es das überhaupt gibt. Sie ist sogar im allerbesten Alter, eine Familie zu gründen. Was ihr Hintergrund ist, ob sie aus allen Wolken fiel oder es das Paar kaum überraschte, warum Antje keine Probleme hat, darüber zu sprechen, all das werde ich sie gleich fragen. Und auch, was ihr Job und ihr Team in dieser Reise für eine Rolle spielte. Starten wir also direkt in das Gespräch von The Mumpany mit Antje Krohn.
Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Ich habe gestern bei Insta nochmal in meine Story...
Ja, habe ich gesehen.
Ja, und das war süß, weil das kamen wirklich einige Fragen.
Ah, okay, ich bin gespannt.
Und irgendwie auch so, ja, ganz emotional aufgeladene Fragen natürlich auch. Also ich bin gespannt und gleichzeitig zeigt es mir, dass es nötig ist, darüber zu reden. Deswegen bin ich auch so froh, dass du gesagt hast, ich habe Bock.
Ja.
Ich habe Bock. Ja. Okay, dann starten wir einfach direkt rein.
Wir starten einfach direkt rein, würde ich sagen, genau.
Erstmal schön, dass du da bist.
Ja.
Du hattest in einer Zeit, in der sich jeder nur einen Strich wünscht, zwei Striche auf einem Testergebnis.
Ja.
Das kann man so beschreiben. Und zwar war es der positive Schwangerschaftstest.
Ja, richtig.
Kannst du nochmal uns zurückführen an den Tag, vielleicht in deine Emotionen und auch wann das war?
Ja, dieser zweite Strich, der ist nach 28 Monaten das erste Mal passiert und wir haben zu dem Zeitpunkt eine ICSI gemacht und in dieser ICSI oder beziehungsweise den Transfer hatte ich am 10.9. und am 19.9. hätte ich den Bluttest gehabt. Und ich hatte schon so zwei Tage vorher immer so ein Ziehen im Unterleib und dachte, oh scheiße, jetzt hat es nicht geklappt, jetzt kriege ich meine Periode und so.
Ja.
Und ich wollte einfach Gewissheit haben, dass es nicht geklappt hat. Ich wollte mich mental schon darauf einstellen, dass ich da zum Bluttest gehe und sie sagen, es hat leider nicht geklappt. Und auf einmal habe ich so einen ganz zarten zweiten Strich gesehen, dem ich aber noch nicht so vertraut habe, weil ich hatte mir, das war ein Sonntag und ich hatte mir bis Donnerstag noch HCG spritzen müssen.
Ja.
Und es hätte auch Rest-HCG sein können. Und dementsprechend war das halt so eine sehr, jetzt werde ich hier heiser gerade, eine sehr verhaltene Freude. Es war halt so dieses, es könnte sein, aber auch nicht. Und dann habe ich halt Montag noch einen Test gemacht und Dienstag und der Strich wurde immer stärker.
Ja.
Und dann kam halt der Bluttest und die Bestätigung. Und das war natürlich komplett, surreal für mich. So, weil ich mich mental schon darauf eingestellt habe, dass es nicht geklappt hat.
Ja. So. Oh, krass, ich kriege selber eine Gänsehaut, wenn ich das höre. Wir müssen daran denken, dass nicht alle wissen, worum es geht. Also, ICSI, was bedeutet das?
Es ist schwierig, wenn man diesen Kinderwunschweg geht, dann kann man eigentlich direkt sich ein Vokabelheft kaufen für die ganzen Begriffe. ICSI ist eine Methode der assistierten Reproduktion. Ich sage ungern künstliche Befruchtung, weil weder der Samen des Mannes noch die Eizelle ist künstlich. Es ist einfach über einen assistierten Weg. Und ICSI ist eine Variante davon. Viele kennen wahrscheinlich eher die In-vitro-Fertilisation. Der Unterschied zwischen den beiden ist, der Weg ist eigentlich relativ gleich. Der Unterschied passiert nach der Eizellenentnahme. Und zwar bei der In-vitro-Fertilisation ist es so, dass alle Samenzellen auf die Eizelle losgelassen werden. Das heißt, die Samen suchen sich das aus, also das Stärkste gewinnt.
Ja.
Und bei der ICSI ist der Unterschied, dass nur eine einzige Samenzelle in die Eizelle direkt rein injiziert wird. Das ist der große Unterschied. Und dahinter liegen unterschiedliche Diagnosen, warum man das eine oder das andere macht.
Ja.
Genau, und bei uns war halt die ICSI empfohlen worden.
Okay, empfohlen worden heißt, ihr seid wirklich der Empfehlung des Arztes gefolgt, das war nicht eure Entscheidung?
Nee, der Zeitpunkt war unsere Entscheidung, weil wir hatten das schon im Januar gewusst und da habe ich gesagt, da habe ich irgendwie kann ich mich da mental noch nicht drauf einlassen, jetzt mit dem ganzen Spritzen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das nennt sich dann IUI, das ist eine Insemination. Da stimuliert man nur ganz leicht und dann wird über einen Katheter, ich sag mal, die gewaschenen Samen direkt in die Gebärmutter befördert. Und da hatten wir einfach unseren Arzt gefragt, ob wir nicht diesen Schritt zuerst gehen können. Er hatte gesagt, ja, die Wahrscheinlichkeiten sind nicht so hoch, aber sie sind noch jung und ich lasse mich da gerne mit ihnen drauf ein, wenn sie da noch ein bisschen Zeit brauchen. Und davon haben wir dann 2 Stück gemacht. Und nach der 2. hat mein Körper leider nicht so gut reagiert mit Blutungen und so die ganze Zeit. Dann hat mein Arzt gesagt, also eigentlich können wir uns das hier sparen. Sie könnten jetzt noch einen 3. Versuch machen, aber ich würde Ihrem Körper gerne einmal ein bisschen Ruhe geben und dann können Sie eigentlich direkt zu ICSI übergehen. Und zu dem Zeitpunkt war es dann auch okay, weil ich dann dieses mit dem Spritzen schon so ein bisschen gelernt habe, meinen Körper so ein bisschen kennengelernt habe, durch diese, wie reagiert er auf die Hormone, sodass ich dann nicht mehr so viel Angst davor hatte.
Ja. Jetzt hast du gerade in so einem Halbsatz gesagt, dass du den positiven Schwangerschaftstest nach, was hast du gesagt, 28 Monaten?
Ja.
In der Hand hieltest.
Ja.
Das heißt, die Reise beginnt natürlich eine ganze Zeit lang vorher.
Ja.
Vielleicht beginnen wir mal chronologisch. Mhm. Du hast einen Partner.
Ich habe einen Partner.
Ich wollte gerade überlegen, wo wir anfangen.
Ja.
Und es entstand der Kinderwunsch in euren Köpfen.
Ja.
Ich lasse dich mal reden. Ja. Erzähl mal.
Wie genau, also wir haben eigentlich schon, als wir uns kennengelernt haben, relativ früh über Kinder unterhalten und wann wir uns das so vorstellen können. Wir waren 28, als wir uns kennengelernt haben und für uns stand zuerst auch 32 ist eigentlich so ein gutes Alter und dementsprechend haben wir dann auch zu dem Zeitraum dann angefangen. Also ich war dann noch 31, als wir gestartet sind und irgendwie war das schon so bei uns, dass wir schon im Gefühl hatten, dass der Weg bei uns länger dauert. Einfach weil es bei uns beiden in den Familien liegt, dass es bis zum ersten Kind sehr lange gedauert hat. Und wir dementsprechend schon so ein bisschen verhaltener an die Sache rangegangen sind.
Also war das auch medizinisch begründet oder war das so ein Bauchgefühl?
Das war ein Bauchgefühl.
Okay.
Genau, es war ein Bauchgefühl, was trotzdem nicht dazu geführt hat, dass es weniger stressig war und man jeden Monat, der vergangen ist, irgendwie verzweifelter wurde. Genau, und dann habe ich, das erste Mal das bei der Frauenärztin angesprochen, nachdem wir 6 Monate probiert haben, auch mit dem Hinweis, dass es halt familiär auch schon vorgekommen ist, dass es halt auch lange gedauert hat. Und wurde da erstmal so ein bisschen abgewartet, ja, warten Sie erstmal ein Jahr, das kann ja bis zum Jahr dauern und das mag so sein, wenn man die Pille gerade abgesetzt hat. Ich habe aber vorher schon 3 Jahre nicht mehr hormonell verhütet, das heißt, ich kannte meinen Zyklus extrem gut und von daher war das für mich jetzt nicht so dieses, okay, ich muss jetzt hier ein Jahr warten, sondern habe dann schon darauf gedrängt auch, dass wir zumindest mal meinen Gelbkörperwert bestimmen, ob ich einen Progesteronmangel oder so habe. Man beliest sich ja auch und weiß dann ja auch, was man bei der Ärztin oder beim Arzt auch nachfragen kann. Darauf hat sie sich dann zumindest eingelassen, aber sie war jetzt nicht so hinterher, dass wir mich jetzt mal komplett durchchecken. Das kam dann wirklich, als dann so das erste Jahr um war. Und ich dann, also man kann halt ein Zyklusmonitoring dann machen, wo halt die Hormone, ich glaube 4 Blutabnahmen oder so sind das dann, sich angeschaut werden. Dann gibt es noch so ein erweitertes Zyklusmonitoring, wo man per Auslösespritze den Eisprung auslöst und dann einen Geschlechtsverkehr nach Plan halt hat. Also du kriegst die Spritze beim Arzt und dann sagt sie, so in 36 Stunden haben sie dann bitte auch Geschlechtsverkehr. Also die richtig romantische.
Ja, wirklich. Stunden muss nach Hause kommen.
Ja, so ungefähr. So, und das haben wir, glaube ich, 2-mal gemacht. Hat natürlich dann auch nichts gebracht und dann habe ich gesagt, so jetzt hätte ich gerne mal ein bisschen mehr Info und ich hätte gerne Gebärmutterspiegelung, Eileiterdurchgängigkeitsprüfung, Bauchspiegelung.
Okay, das heißt, du kamst richtig mit Wissen auch an, ne?
Ja, genau, richtig. Und sie war dann tatsächlich so, dass sie eigentlich noch einen 3. Versuch hätte wagen wollen, habe ich gesagt, nein, wir probieren es hier jetzt schon über ein Jahr. Ich habe es im Gefühl, dass es bei uns ein schwieriger Weg wird und ich möchte keine Zeit mehr verlieren. Ja. Und dann, hat sie das mit dem Chefarzt besprochen und dann war das auch soweit. Das war jetzt, ist jetzt schon fast 2 Jahre her. Mhm. Und bei mir konnte halt nichts gefunden werden. Und damit war dann für uns eigentlich klar, dass wir in eine Kinderwunschklinik gehen.
Also wenn du das jetzt so rückblickend erzählst, dann haben wir jetzt auch 2-3 Mal gelacht, ne? Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, wie belastend das ist, auch für den ganz normalen Alltag, also auch für die, ich sag mal, 28 Tage im Zyklus oder im Monat, die man eh nicht schwanger werden kann, wie emotional das sein muss. Und ich kann total verstehen, dass man da nicht sagt, ach, kein Problem, ich warte ein Jahr. Oder innerhalb des ersten Jahres wird schon irgendwie klappen, auf natürlichem Wege, die meisten brauchen mehr als einen Anlauf. Ja. Man hört in, also sowas in meiner Bubble ja immer, ach, ich bin nur angeguckt worden, war schon schwanger. Das ist so das, was immer erzählt wird. Und wenn es dann ein bisschen länger dauert, dann wird da nicht so viel drüber gesprochen. Und das sorgt dafür, dass man natürlich dann auch denkt, was ist los mit mir?
Ja. Also da muss ich sagen, da bin ich auch Plattformen wie Instagram und so dankbar, weil da mittlerweile eine sehr aktive Kinderwunsch-Community auch ist, wo man sich gut austauschen kann. Es entstehen tatsächlich auch Freundschaften darüber, obwohl man sich noch nie getroffen hat oder gesehen hat. Oder bei Facebook gibt es auch Gruppen für den unerfüllten Kinderwunsch. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen getragen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich super schwierig, damit umzugehen, weil bei mir war es halt auch so, dass mein Zyklus dann komplett durcheinander geraten ist durch die Hormone, durch dieses Spritzen für den Eisprung, der ausgelöst werden sollte. Auf einmal hatte ich Zyklen von 36 Tagen, dann wieder nur 22 Tagen. Also das war halt so ein ganzes Hin und Her. Und auch wenn man versucht, da Ausdauer zu beweisen, es war natürlich, also ich glaube, die schlimmste Zeit war für mich so nach einem Jahr. Mhm. Da bin ich in so ein richtiges Loch gefallen. Das lag aber auch daran, dass die Ärztin, bei der ich war, bei einem ganz normalen Ultraschall, wo wir uns die Gebärmutterschleimhaut angeguckt haben, einfach gesagt hat, oh ja, die eine ist ein bisschen dicker, das könnte auf Adenomiose hinweisen. Und Endometriose, haben Sie davon schon mal gehört? Und ich so, ja, Endometriose ja, Adenomiose halt nicht. Sagt sie, ja, ist jetzt aber auch neu. Und dann hat sie das so abgetan und dann bin ich da halt raus mit diesem neuen Wort und war völlig so, okay, sie hat mir jetzt nichts dazu gesagt. Und was macht man dann? Dann googelt man, ne? Und dann steht da halt sowas wie, wenn man Adenomiose hat, dass eine Hysterektomie quasi das Mittel der Wahl ist, dass Kinderwunsch oder eigene Kinder so gut wie unmöglich sind. Und da bin ich in so ein richtig tiefes Loch gefallen, weil ich das halt einfach unmöglich fand, dass sie es einfach so in den Raum gestellt hat und dann nicht weiter drauf eingegangen ist und mich nicht drüber aufgeklärt hat und ich halt quasi mit dieser Info auf einmal alleine saß. Am Ende stellte sich raus, war gar nichts. Mhm. Aber was sie halt damit bei mir ausgelöst hat, das war für mich so dieses, das ganze Jahr vorher hat mich in dem Moment dann echt so getroffen, weil ich dachte, okay, vielleicht gibt es hier auch gar keinen Ausweg. Und da hatte ich echt so 3-4 Monate dran zu knabbern gehabt. Ich habe dann aber auch die Ärztin gewechselt. Ich habe ihr eine sehr lange E-Mail geschrieben, wo ich ihr Feedback reingeschrieben habe. Sind ja auch nur Menschen, ne? Mhm. Und habe dann die Ärztin gewechselt und die hatte mich dann gar nicht mehr so lange, weil wir dann ja ins Kinderwunschzentrum gegangen sind. Also das war dann Oktober vorletztes Jahr.
Ah ja, okay. Ja. Jetzt hast du ja quasi einen Verbündeten auf jeden Fall, sollte man denken, den werdenden Vater, den ausgesuchten. Hilft das wirklich oder ist es doch so, dass man sagt oder dass du für dich sagst, oh, es steckt irgendwie in mir, ich muss hier die ganzen Vorkehrungen treffen, ich fühle mich alleine?
Es ist schwierig. Also natürlich dadurch, dass der Mann nicht so tief drinsteckt in diesen ganzen Zyklen und was die körperlichen Veränderungen und so mit sich bringen, kennen sie vielleicht auch diese Achterbahnfahrt der Gefühle nicht so sehr. Und natürlich bin ich auch irgendwann in diesen Modus gekommen, wo ich sonstige Nahrungsergänzungsmittel ihm hingestellt habe und habe gesagt, das musst du jetzt machen, du darfst keinen Kaffee mehr trinken. Und hat da auch irgendwann gesagt, sorry, aber... Ey, es geht halt auch echt nicht mehr. Wir können uns nicht jetzt an jeden Strohhalm festhalten. Und es hat auch ein, zwei Mal echt gekracht zwischen uns, weil ich mich nicht verstanden gefühlt habe und gleichzeitig auch nicht das Gefühl hatte, dass er sich in dem Maße mit auseinandersetzt, wie er es tun sollte. Ich glaube, nach dem zweiten großen Krach hat er verstanden, wie emotional das für mich war und wie schwer das für mich ist, dass er das nicht so nachempfinden kann. Aber ich glaube einfach, ja, man steckt da halt als Person, die ja schwanger werden möchte, ist halt selber drin. Und es ist halt für mich einfach immer heilsamer gewesen, mit anderen den Austausch zu suchen. Und ihn aber auch dafür wertzuschätzen, dass er da so eine gewisse Ruhe reinbringt. Und dieses ganze, oh Gott, jetzt müssen wir dies und das und jenes machen, sagt, hey, okay, einmal durchatmen. Wollen wir das gerade wirklich? Wollen wir unser Leben diesem Kinderwunsch so krass unterstellen, dass wir hier nur noch... keine Ahnung, kein Kaffee, Geschlechtsverkehr zum richtigen Zeitpunkt, kein Alkohol, kein gar nichts mehr machen. Oder sagen wir, okay, dann müssen wir halt den schwereren Weg gehen, aber wir leben gleichzeitig unser Leben weiter.
Ja.
So, und das hat natürlich auch nochmal eine andere Perspektive reingebracht, die mir zu dem Zeitpunkt schwer fiel anzunehmen tatsächlich. Aber jetzt im Nachhinein hat er schon die Rolle gespielt, die er auch spielen sollte.
Ja.
So.
Was würdest du sagen, ist die größere Suche gewesen oder das größere Verlangen, herauszufinden, woran es liegt? Oder ganz egal, woran es liegt, wir möchten einfach ein Kind haben?
Es ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, es ist eher so dieses, es ist eigentlich egal, woran es liegt, können wir jetzt bitte die nächsten Schritte gehen, um zum Kind zu kommen, weil ich werde nicht jünger, er wird nicht jünger. Und wir möchten halt keine alten Eltern sein in dem Sinne und noch 8 Jahre hier rumprobieren. So darum ging es. Ich glaube, am Ende ist eine Diagnose auch egal, weil am Ende möchte man als Paar ein Kind bekommen und dann ist es egal, wo auch die Diagnose am Ende liegt. Hauptsache, man hat was, woran man sich orientieren kann, und das ist tatsächlich auch nicht bei allen Paaren so. Und es gibt, ich glaube, bei 40%, das ist jetzt nicht wissenschaftlich bewiesen, ich weiß es nicht mehr, ich habe so viele Prozentzahlen gelesen, aber ich glaube, bei 40% liegt es an der Frau, bei 40% am Mann und bei 20% weiß man einfach nicht, woran es liegt. So, und diese 20%, da denke ich halt, boah, wie furchtbar, weil wir hatten immer eine Diagnose, wir wussten, woran es liegt, und wir wussten, welche Wege wir gehen können. Und wenn du das nicht hast, dann wird es ja auch erst richtig teuer, weil du dann nämlich diese ganzen komischen Untersuchungen machst, die du vielleicht nicht machst, wenn du vorab schon eine Diagnose hast, die relativ einfach ist.
Ja.
So, und da denke ich halt immer, boah, diese Paare müssen auch ein extremes Durchhaltevermögen einfach haben.
Zu welchem Zeitpunkt hast du die oder habt ihr eure Diagnose bekommen und wie sah die genau aus? Welche Wege wurden dann daraufhin?
Genau, also bei mir wurde nochmal ein Zyklusmonitoring gemacht. Da wurde jetzt nicht viel festgestellt. Da wurde festgestellt, dass ich einen Vitamin D-Mangel habe und dass ich supplementieren soll. Aber das hat ja gefühlt jeder Norddeutsche. Ja. Und bei meinem Mann wurden verschiedene Spermiogramme gemacht. Das wurde auch schon vorab bei seinem Arbeitgeber, über seinen Arbeitgeber, 3 Stück oder 2 Stück, glaube ich, gemacht. Und dann nochmal in der Kinderwunschklinik 2 Stück.
Was heißt über seinen Arbeitgeber?
Er war vorher bei der Bundeswehr. Und
okay.
Die haben ja nicht dieses Krankenkassensystem wie wir, sondern okay. Er muss dann da zu Ärzten gehen und das machen. Okay. ein bisschen komplizierterer Fall, aber es hat dann geklappt. Und man muss halt immer 2 Spermiogramme machen, weil ein Spermiogramm ist immer nur eine Momentaufnahme. Mhm. Und es liegen dann meistens 4 Wochen dazwischen. Und wir hatten dann 4 Spermiogramme vorliegen, die alle komplett unterschiedlich waren. Und was halt zeigt, dass es halt nicht nur diese eine Sache sein könnte, weil mal war es total top und dann war es total schlecht und dann war halt die Vermutung, dass es halt an ihm liegen könnte, aber es hätte genauso gut sein können, dass wenn wir es jetzt noch einfach ein bisschen weiter probiert hätten, dass es auch auf natürlichen Wege geklappt hat. Ja. Unser Arzt hat halt nur gesagt, dass das funktioniert, liegt bei uns im einstelligen Prozentbereich.
Ja.
So. Hätten wir jetzt noch die Aussage gehabt und hätten gesagt, ach, uns ist eigentlich egal, wie alt wir sind, wenn wir Kinder kriegen und so, und eigentlich ist unser Leben ja auch gerade fein, so wie es ist. Es wäre vielleicht irgendwann dazu gekommen. Genau.
Und wie hat eure Umgebung, also habt ihr offen kommuniziert, wir sind jetzt bereit für Kinder, wir fangen das Ganze an und dann, oh, es klappt nicht? Oder hat eure Umgebung das erstmal gar nicht mitbekommen und ihr habt das für euch behalten?
Nee, ich bin ja ein sehr offener Mensch, wie du vielleicht schon mitbekommen hast. Und mir hilft es, darüber zu reden.
Ja.
Also, was ich zum Beispiel ganz toll fand, ist, ich habe natürlich auch Freundinnen, die beim ersten Fingerschnipsen schwanger geworden sind. Und natürlich sind die Nachrichten im ersten Moment schwer zu verdauen, wenn du es schon lange probierst. Aber witzigerweise waren gerade diese Freundinnen oft die, die am engsten auch an meiner Seite waren.
Ja.
Weil die halt einfach, glaube ich, also erstens war es für alle immer total spannend, weil natürlich, wenn du so schnell schwanger wirst, du hinterfragst ja gar nicht, welche Prozesse, welche Hormone, wie auch immer das irgendwie zusammen funktionieren muss, damit dieses kleine Wunder daraus entsteht. Und es war halt erstmal für sie sehr, sehr bildungsgebend, würde ich sagen. Und zweitens natürlich dadurch, dass sie selber schwanger waren oder schon ein Kind hatten oder so, hat es sie natürlich auch persönlich ganz anders getroffen, weil sie sich vielleicht dann doch eher reinversetzen konnten, oh Gott, wie wäre es denn gewesen, wenn es nicht geklappt hätte und wir haben diesen Kinderwunsch. Also ich muss sowieso sagen, ich habe einen ganz tollen Support gehabt, aber halt eben auch nur, weil ich so offen drüber geredet habe.
Ja.
So, also ich glaube, es gibt viele, für die ist das so ein wahnsinnig großes Tabuthema. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur in meiner Social-Media-Bubble so ist, aber ich habe das Gefühl, dieses Tabu wird weniger und weniger, weil immer mehr darüber sprechen. Ich meine, mit Anna Wilken ist ja zum Beispiel eine dabei, die da ganz vorne irgendwie ist und ihren Weg auch teilt. Und ich glaube einfach, dass das sehr vielen eine Richtung gibt, wie man damit auch umgehen kann. Weil ich finde einfach, man sollte damit nicht alleine sein, weil es ist eh schon so schwer, durch diese ganzen Schritte durchzugehen und diese Enttäuschung immer und immer wieder auszuhalten. Und wenn man dann noch das verschweigen muss und dann kommen so Fragen wie, und wann ist es denn bei euch soweit oder so? Haha, wir wollen noch nicht. Und dabei hast du vielleicht schon eine Fehlgeburt hinter dir oder du probierst es halt schon ewig lange oder keine Ahnung was. Deswegen habe ich immer gesagt, wenn mich jemand fragt, dann muss derjenige auch mit der Antwort umgehen können.
Ja, stimmt.
So. Ja.
Das ist auch etwas, was ich in meiner sammelnden Lebenserfahrung immer mehr höre, dass man, gerade wenn man diesen klassischen Weg geht von Verlobung, verheiratet und so weiter, dass dann Fragen kommen, die meistens ja gar nicht so wahnsinnig durchdacht oder böse gemeint sind, aber die so einen Druck auslösen können.
Voll.
Also gerade nach einer Hochzeit wird ja sofort gefragt, und, wie sieht's aus? Oder auch wenn man einfach lange zusammen ist, auch ohne einen Trauerschein. Wie bist du damit umgegangen? Also hast du dann sofort, also war dir sofort klar, dass du das offen kommunizieren willst?
Ja.
Oder hast du erstmal, okay?
Nee, also ich war auch bei meiner Familie und so, waren wir sehr, sehr offen damit, einfach weil es auch in meiner Familie Fälle gab, wo es lange gedauert hat. Und meine Eltern sowieso nicht so Leute sind, die so Druck machen. Wir haben ja auch zwischendurch noch heimlich geheiratet.
Also doch was Heimliches.
Wir haben heimlich geheiratet, genau, mitten im Lockdown. Aber natürlich war die Kinderwunschbehandlung der Anlass, dass wir drüber sprechen.
Ja.
Ob wir nicht auch heiraten wollen, weil das ist jetzt total unromantisch, aber du kriegst halt nur eine Unterstützung seitens der Krankenkasse, wenn du halt verheiratet bist.
Ah, so. Okay, aber das ist auch eine interessante Info für alle da draußen.
Genau, richtig. Also du musst halt als Frau zwischen 25 eigentlich. Und 40 sein, verheiratet und in einer heterosexuellen Beziehung sein. Das sind die Voraussetzungen. Der Mann, der darf maximal 50 sein. Und dann kriegst du 50% von der Krankenkasse erstattet.
Gilt das für die ganze Bundesrepublik? Oder ist das,
genau. Es gibt noch Bundesländer, wo ein vierter Versuch, also die Kosten werden immer für drei Versuche übernommen.
Ja.
Es gibt auch Bundesländer, wo du noch Zuschuss zum vierten Versuch bekommst. Hamburg gehört leider nicht dazu, Schleswig-Holstein auch nicht. Aber an sich ist es natürlich schon eine Entlastung, wenn man weiß, man wird da unterstützt und gleichzeitig halt auch super diskriminierend. Ne?
Total. Und über was für Zahlen oder Kosten sprechen wir hier?
Oh, das ist super individuell, weil es halt wirklich auch davon abhängt, welche Zusatzleistungen man jetzt nimmt. Wir haben einen relativ einfachen Weg gewählt. Also so eine IUI hormongestützt kann man mit Support der Krankenkasse an Eigenanteil zwischen 200 und 300 Euro rechnen, weil man muss halt die Hormone natürlich kaufen und dann natürlich die IUI an sich bezahlen und dadurch, dass du nur 50% kriegst, so also 200, 300 Euro für eine hormongestützte IUI. Ich glaube, für eine im Spontanzyklus kann man halt auch machen. Ohne Hormonstimulation ist es weniger.
Also dann für einen Versuch sozusagen.
Genau, für einen Versuch. Für die ICSI oder für die IVF, das ist komplett individuell. Es kommt halt darauf an, welche Zusatzleistung man nimmt. Man kann ja sowas wie, es nennt sich dann Embryo-Glue, dass es helfen soll, den Embryo, dass der sich einnistet. Mhm. Es gibt sowas wie Assisted Hatching, wo die Eizelle angekratzt wird, sodass das Schlüpfen leichter fällt. Dann gibt es die Blastozystenkultur, die halt nicht von der Krankenkasse übernommen wird. Das bedeutet, dass die Eizelle 5 Tage in dem Inkubator bleibt und nicht nach Tag 3 transferiert wird, einfach um sicherzugehen, dass die Qualität gegeben ist.
Ja.
Und dann gibt es noch 20 Millionen andere Untersuchungen, die man dazu machen kann und keine Ahnung was. Unser Weg war jetzt so, was haben wir denn gemacht? Wir hatten ja eine ICSI und wir haben dazu das Timelapse-Verfahren genommen. Timelapse-Verfahren bedeutet, dass die Eizelle nach Entnahme in einen Inkubator kommt, nachdem sie befruchtet wurde und dort bleibt sie. Und dort wird sie von einer Kamera beobachtet, rund um die Uhr. Und dieses Computersystem, was dahinter steckt, gibt dann eine Prognose über die Qualität der Eizellen.
Mhm.
Und danach wird dann halt die beste Qualitätseizelle eingesetzt. Das haben wir halt gemacht, weil ansonsten die Alternative ist, dass die Labormitarbeiter immer wieder die Eizelle rausholen müssen aus der Kühlung.
Ja.
Und das natürlich einfach Gefahren birgt, dass die Eizelle diese Temperaturunterschiede nicht so gut mitmachen kann. So, und wir lagen jetzt am Ende, ich glaube, für die ICSI, die dann ja zum Glück bei uns zum Erfolg geführt hat, bei 3.000 Euro Eigenanteil.
Okay.
Ja.
Und dann wurde dir eine Eizelle, eine befruchtete Eizelle eingesetzt.
Genau, wir hatten insgesamt 6, die entnommen wurden.
Ja.
4 konnten befruchtet werden und 2 haben es dann bis Tag 3 geschafft. Ich habe halt einen Tag 3 Transfer gehabt.
Zum Krimi.
Und die andere liegt jetzt, also das Geschwisterchen liegt jetzt noch auf Eis und da zahlen wir einmal im halben Jahr Miete für.
Das ist ja geil.
Genau, aber es gibt auch, also meine Kinderwunschklinik, in der ich war, die setzt auch nur eine Eizelle ein, es sei denn, es ist ein ausdrücklicher Wunsch, dass man Zwillinge möchte.
Ja.
Also wirklich nur in seltenen Fällen. Es gibt aber auch Kinderwunschkliniken, die setzen 3 Eizellen ein, einfach weil man in Deutschland bis zu 3 Eizellen einsetzen darf.
Und wenn du eine einsetzt, kann sie sich aber immer noch teilen, oder ist das...
Genau, also die Tag-3-Eizelle, die ich bekommen habe, die hat sich dann noch bis zur Blastozyste weiterentwickelt in mir.
Ja.
Und dann, also nach der Blastozyste, kommt dann quasi der Moment, wo sie sich einnistet und schlüpft. Genau, und diese Tage muss ich natürlich abwarten. Wenn man eine Blastozyste direkt eingesetzt bekommt, dann ist das, steht das Einnisten quasi bereits direkt bevor.
Ja. Okay, also ich spule wieder ein bisschen zurück. Ja. Ich hoffe, man kann dem Ganzen noch folgen. Du hast die Frauenärztin gewechselt und die hat dich dann relativ schnell verwiesen oder du bist dann auf jeden Fall in das Kinderwunschzentrum gegangen.
Genau, ja.
Zu dem Zeitpunkt wusstet ihr schon so ein bisschen, was bei euch los ist.
Ja.
Und ihr konntet sozusagen den ICSI-Weg einschlagen oder hattet ihr vorher noch einen anderen Versuch?
Nee, genau. Also es war ja vorletztes Jahr im Oktober sind wir hin, dann hat es bis Januar gedauert, bis dann nochmal die Spermiogramme gemacht wurden und wir dann die Empfehlung bekommen haben, dass es ein ICSI werden soll. Und dann kamen ja aber die 2 IUI-Versuche. Mhm. Da mussten wir aber erstmal unsere Hochzeit abwarten.
Ach so.
Da musste man das ja noch bei der Krankenkasse beantragen. Und dann sind wir, glaube ich, im April letzten Jahres mit der ersten IUI gestartet, die dann nichts geworden ist. Die 2. IUI auch nicht. Die hatten wir dann im Mai, Mitte Mai, glaube ich. Und dann war das Problem, dass mein Mann dann aus der Bundeswehr rausgegangen ist und wir hätten für einen weiteren Versuch alles nochmal neu einreichen müssen. Und das war halt der Moment, wo dann unser Arzt gesagt hat, also das lohnt sich nicht, lassen Sie uns zu ICSI übergehen. Und dann haben mein Mann und ich 3 Monate Pause gemacht. Also dann haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir jetzt Flitterwochen, lassen uns nochmal den Sommer so richtig gut gehen. Und dann probieren wir es dann im September. Und dann war ja im Ende August, das war wirklich... Ich glaube, einen Tag, nachdem wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind, saß ich beim Arzt, habe die ganzen Rezepte gekriegt, habe irgendwie 800 € in der Apotheke ausgegeben und bin dann mit einer riesigen Tüte voller Hormone nach Hause und einen Tag später ging es dann mit dem Spritzen los.
Wahnsinn.
Also im Urlaub musste ich aber auch schon Hormone nehmen, damit meine Periode verzögert wird, damit wir zum bestmöglichen Zeitpunkt starten.
Hm.
Genau.
Diese 3 Monate, in denen ihr Pause gemacht habt und nochmal La Dolce Vita genossen habt,
ja.
War das, also konntet ihr abschalten? War das so
Voll.
Richtig entlastend?
Ja, okay. Es war total entlastend, weil ich schon gemerkt habe, dass mich diese IUIs mit den Blutungen, also die 2. vor allem, dann doch emotional wieder so beschäftigt hat und mitgenommen hat und dementsprechend war das ganz gut. Ich habe dann auch im Urlaub Wein getrunken und so. Also es war dann halt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt verzichte ich, damit ich meinen Körper drauf vorbereiten kann, sondern ich habe gesagt, ich habe jetzt genug verzichtet. Ich will hier jetzt geile Flitterwochen haben und ich will auch mal einen schönen Wein irgendwie abends auf dem französischen Dorf irgendwie trinken.
Ja.
Und von daher hat uns das echt richtig gut getan. Ich konnte richtig gut abschalten. Es war aber auch witzig, weil wir waren dann viel wandern im Urlaub auch und dann haben wir zum Beispiel einmal 2 Störche gesehen.
Ja.
Oder dann habe ich meiner Familie ein Foto von mir mit Pommes, wir waren dann in Belgien, geschickt und da war halt im Hintergrund eine Schwangere und so meine Familie so unabhängig voneinander. Na, ob das mal nicht ein schönes Zeichen ist, so, ja. Und schwupse, einen Monat später war ich tatsächlich schwanger, so. Das war eigentlich ganz witzig, aber nee, das war echt eine schöne, von Leichtigkeit geprägte Zeit.
Schön.
Ja.
Das klingt schon nett auch von deiner Familie, die ja so selber auch dann sozusagen diese Story von sich kennt und auch von dir kennt. Wie geht man oder hast du sonst mal erfahren, dass, weiß ich nicht, so ein bisschen weiter Außenstehendere dir irgendwelche blöden Tipps gegeben haben oder Ratschläge, ungefragte Ratschläge und solche Sachen?
Ja, also diese Ratschläge, die sind natürlich nie böse gemeint, aber trotzdem tun sie weh. Also dieses, vielleicht fahrt ihr einfach mal in Urlaub und entspannt euch.
Ja, genau, entspannen, einfach nur entspannen.
Einfach nur entspannen oder, was ich immer richtig toll fand, war, du, die Cousine von dem besten Freund meines Bruders, die ist dann schwanger geworden, als sie es aufgegeben hat. Und dann denke ich, und wie viele stehen gegenüber, die nicht schwanger geworden sind? Das hilft halt nicht. Oder auch immer dieses Stressargument, ja, Stress ist ja aber auch, ne? Dann will der Körper einfach vielleicht nicht. Und dann denkt man sich halt auch, nein, es gibt Studien, die halt belegen, dass der Stress halt nicht so einen großen Einfluss hat. Ich meine, es werden Kinder während eines Krieges geboren. Ne? Es entstehen Kinder während eines Krieges. Also das, und ich glaube, das ist die größte Stresssituation, die man haben kann, wenn man nicht weiß, wohin. Und von daher, natürlich gab es das. Auch teilweise von engen Freundinnen. Aber das zeigt halt einfach, wie wenig über dieses Thema auch oder wie wenig Bewusstsein über dieses Thema auch herrscht. Und dass halt viele denken, wieso, wenn man einfach entspannt, dann klappt das schon. Es ist halt einfach bei vielen ein medizinischer Grund vorhanden. Ich sage ja auch nicht, wenn du ein gebrochenes Bein hast, ja, musst einfach nur ein bisschen joggen gehen, dann wachsen die Knochen besser zusammen. Es ist einfach ein medizinischer Hintergrund bei den meisten, den du halt nicht eben mit, ich gehe mal kurz in eine Sauna und lege mir Gurkenscheiben auf die Augen irgendwie wegignorieren kannst. Mhm. So, ja.
Das liegt so in der Natur der Menschen, dass man immer, wenn man eine Geschichte hört, also oft dann irgendwie auch eine Geschichte beitragen muss. Und wenn es nur der Vater vom Vater vom Vater ist oder so. Ne? Mhm. Hätte es dir geholfen, dann auch, wenn einfach die Menschen, die das mitbekommen haben, dich einfach direkt darauf ansprechen? Oder hättest du dir manchmal gewünscht, ey, lass mich einfach alle in Ruhe? Also es ist so, es gibt so Sachen, die dann auf einmal auch so auf einem Tablett liegen und über die gesprochen wird, die so persönlich sind. Also ich stelle es mir auch gerade vielleicht bei der Arbeit schwierig vor, weil das natürlich nach und nach jemand auch mitbekommen könnte. Und du hast ja jetzt gesagt, du bist sehr offen, du willst darüber reden. Ja. Auf der anderen Seite, also man redet ja auch nicht darüber. Also es gibt ja einfach Sachen, über die redet man auch sonst nicht. Wieso redet man auf einmal? Also das ist so schwierig, etwas zu enttabuisieren und gleichzeitig zu denken, es geht euch eigentlich auch alle gar nichts an.
Ja, wobei, also ich bin da relativ, keine Ahnung, mir macht es nichts aus, über solche Dinge zu sprechen, weil ich finde, dieses, es geht einen ja nichts an, warum denn nicht? So, okay, ne?
Ja.
Warum nicht? Warum kann man nicht über solche Sachen sprechen? Du hast gerade angesprochen, ich habe parallel zur Kinderwunschbehandlung einen neuen Job auch angefangen. Was natürlich auch sehr herausfordernd war. Und habe dann ja im April mit der ersten IUI angefangen und ich habe das einfach meinem Team erzählt, dass wir strugglen und dass ich zwar neu im Job bin, aber nicht neu auf dieser Kinderwunschreise, sondern nur weil dieser Job jetzt da ist, dieser Kinderwunsch ja nicht vergeht. Und ich habe das als allererstes mit meiner Managerin angesprochen und die hat total toll reagiert. Und dann in dem Moment wusste ich dann auch, okay, dann bin ich hier anscheinend auch im richtigen Unternehmen. Und habe halt jeglichen Support dann auch zugesichert bekommen. Ich habe halt gesagt, pass auf, das ist die Situation. Ich bin gerade neu. Ich weiß, ihr erwartet hier wahrscheinlich eher 150% von mir. Ich kann aber nicht garantieren, dass ich auch in der Lage bin, jetzt während der Behandlung auch nur 100% zu geben. Ja. Ich weiß nicht, wie mein Körper auf die Hormone reagiert. Und da bin ich auf echt viel Verständnis gestoßen und habe dann auch gemerkt, dass es innerhalb von unserem Unternehmen auch Gruppen zu dem Thema gibt. Es gibt Kolleginnen, die genau die gleichen Struggles haben und mit denen konnte man sich dann austauschen. Und ich finde, es ist einfach schön, was man zurückbekommt, wenn man da so offen drüber spricht, weil dann trauen sich andere auch zu sagen, hey, mir geht's übrigens auch so, hast du mal Bock auf einen Kaffee? So.
Ja, verstehe.
Und dann hat man auf einmal so seine Peer Group, mit dem man sich austauschen kann und auch vielleicht mal Tipps austauschen kann oder Erfahrung austauschen kann. Und ich fand das eigentlich sehr befreiend, das so öffentlich zu machen. Gleichzeitig verstehe ich aber auch Leute, die vielleicht bei nicht so offenen Arbeitgebern arbeiten, die dann halt Angst haben, dass sie gekündigt werden oder so, weil, ne, wenn der Arbeitgeber weiß, okay, die Olle, die wird da bald schwanger, dann ist sie halt raus, was soll ich denn da jetzt noch in sie investieren?
Ja.
Dann hätte ich mich wahrscheinlich auch anders entschieden, so, aber dann wäre es auch nicht der richtige Arbeitgeber für mich, ehrlich gesagt.
Du arbeitest bei einem großen amerikanischen Arbeitgeber, der die meisten amerikanischen Unternehmen sind ja in solchen Sachen auch gerne mal ein Stück weiter als die deutschen.
Ja.
Kann man da auch, das kommt jetzt gerade so in den Sinn, nicht nur Support emotionaler Natur sich holen, sondern vielleicht auch kostentechnisch? Also es gibt doch manchmal da.
Es ist unterschiedlich von Region zu Region.
Ja.
Also bei uns in Deutschland geht es noch nicht, einfach weil die Regularien ganz andere sind als zum Beispiel in Amerika. Deswegen finanziell nicht, emotional schon. Also es gibt immer die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen. Wir haben Zugang zu Psychologen, mit denen man kurzfristig auch einen Termin ausmachen kann, wenn man das Bedürfnis hat, darüber zu sprechen. Auch so was Fehlgeburten und so angeht, kann man das dafür in Anspruch nehmen. Was jetzt ja auch immer populärer wird, ist ja auch, dass man eine Auszeit bekommt, wenn man zum Beispiel eine Fehlgeburt oder so hatte. Mhm. Und in dem Sinne, ja, wie du sagst, sind amerikanische Unternehmen oftmals weiter.
Ja.
Auch wenn man das vielleicht gar nicht so denkt, wenn man die Arbeitskultur meistens so hört. Aber ich gehe davon aus, dass es vielleicht irgendwann in Zukunft möglich sein wird bei uns, einfach weil die Nachfrage auch da ist.
Ja.
Aber es ist halt einfach in Deutschland ein bisschen schwieriger mit den rechtlichen Sachen und den, okay. den Krankenversicherungen. Da ist halt nicht one size fits all, weil es halt so unterschiedlich ist von Land zu Land in Europa, was du kriegst, was du nicht kriegst. In Amerika zum Beispiel kriegst du ja gefühlt gar nichts. Ja. Und dann kannst du dir aber eine Krankenversicherung aussuchen, die das mit abdeckt zum Beispiel.
Ich habe nämlich neulich einen Artikel gelesen, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber da ging es um Social Freezing, also die Entnahme der Eizellen und des Einfrierens. Gar nicht unbedingt, weil das medizinisch notwendig war, sondern weil meinetwegen die Frau jetzt erstmal Karriere machen wollte, aber ihre Eizellen nochmal tatsächlich einfrieren wollte und den Status quo behalten wollte.
Ja.
Und da gab es Unternehmen, die das supporten, weil sie ja dadurch auch die Arbeitskraft, sag ich mal, länger behalten.
Ist bei uns auch gerade ein riesengroßes Thema. Ja. Wie gesagt, ich glaube, es wird hinter den Kulissen viel sich damit auseinandergesetzt. Aber noch sind wir nicht an dem Schritt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das eines der Dinge ist, die in naher Zukunft kommen.
Ja.
Ja.
Okay, zurück zu. Wir waren jetzt bei den beiden nicht geglückten IOIs.
Ja.
Das heißt, nicht geglückt, ist das dann auch wieder mit Hilfe eines Schwangerschaftstests dann dir bewusst geworden oder wie hast du das dann herausgefunden?
Ich bin da nicht so geduldig gewesen. Ich habe dann immer einen Test gemacht und wusste dann eher schon, dass es nicht geklappt hat. Und ich habe meistens dann auch schon vor dem Bluttest meine Periode bekommen.
Okay.
Und wie gesagt, bei der zweiten IOI, also das heißt übrigens intrauterine Insemination, dafür steht IOI. Bei der zweiten habe ich quasi mit Transfer durchgehend Blutung gehabt.
Mhm.
Und da dachte ich zuerst, es wäre vielleicht, weil der Katheter irgendwas verletzt hat oder so. Aber es hielt halt durchgehend 2 Wochen an und da meinte der Arzt so, sieht jetzt nicht nach einem geglückten Versuch aus. Und da habe ich mich relativ früh schon mit abgefunden, dass das nicht geklappt hat.
Ist das dann immer mit einem stationären Aufenthalt verbunden?
Nein. Man geht dahin, das dauert 10 Minuten, man legt sich auf so einen Gynäkologenstuhl. Das ist wie so ein Abstrich quasi, nur dass man halt einen Katheter reinkriegt, dann wird über so eine kleine Spritze das Sperma dann injiziert über den Katheter und dann ist es genau da, wo es sein soll, nämlich in der Gebärmutterhöhle. Hintergrund ist, dass man die Eizelle und die Spermien einfach näher zusammenbringt und die Spermien nicht auf dem Weg dorthin schon verloren gehen, weil der pH-Wert vielleicht nicht ganz korrekt ist oder so. Man kann auch direkt danach aufstehen, also man muss auch nicht liegen bleiben.
Wahnsinn, dann gehst du raus.
Es fällt nicht wieder raus. Genau, und dann heißt es halt warten, ob die Samenzellen ihren Weg zur Eizelle finden.
Wie bindet man das in seinen Alltag ein? Also dann gehst du dann raus, wirst vielleicht noch abgeholt oder dein Mann ist dabei oder wie auch immer und dann gehst du wieder an den Arbeitsplatz? Oder?
Ja, das ist nicht länger als ein Gynäkologentermin. Also mein Mann ist nicht mal dabei gewesen.
Ja.
Es war halt, er musste halt morgens hin, musste sein Sperma quasi abgeben. Dann wurde das gewaschen, damit halt nur die qualitativ hochwertigen Samen da drin sind. Dann habe ich mich da beim Arzt auf den Stuhl gelegt und dann hat der das injiziert und dann konnte ich nach Hause wieder an den Schreibtisch gehen. Also das tut auch nicht weh. Ja, und dann, es ist halt wie nach dem Geschlechtsverkehr, nur dass es, du kannst auch alles machen, nur dass es halt nicht ganz so schön ist dann, aber.
Ja. Und das heißt, du hast schon gesagt, deinem Arbeitgeber gegenüber, hast du gesagt, du weißt nicht, wie dein Körper reagiert auf all die Hormone und diese Umstellung und alles. Fällst du oder bist du auch zeitlich oft ausgefallen aufgrund von Untersuchungen oder irgendwelchen?
Also ja, es ist natürlich sehr intensiv, weil man oft da ist, aber ich konnte das, dadurch, dass ich relativ flexibel arbeiten kann, ganz gut in meinen Arbeitsalltag mit integrieren. Und dadurch, dass ich das ja auch gesagt habe, habe ich dann gesagt, ja, ich muss morgen dann und dann sein, da und da sein. Das war natürlich mit der ICSI ein bisschen anders, weil ich dann natürlich unter Vollnarkose die Eizellen entnommen wurden und ich dann natürlich krank war. Einen Tag aber auch nur, um die Narkose, dass mein Körper Zeit hat, die Narkose rauszukriegen. Aber es kann natürlich auch mal zu Überstimulation kommen, sodass man halt länger ausfällt. Aber insgesamt hat das eigentlich ganz gut geklappt. Also, ja.
Ja. Okay, wir switchen weiter zu, was war das, August, ne? August letzten Jahres. Du kamst aus den Flitterwochen und gingst mit der Tüte nach Hause, mit der Tüte von Hormonen, wie du es genannt hast.
Ja.
Wie sieht das dann konkret aus? Musst du dich jeden Tag spritzen?
Ja.
Und die Spritzen gehen in den Bauch, ne?
Genau, die Spritzen gehen in den Bauch. Man hat eine Spritze, die das Eizellenwachstum anregen sollen, weil normalerweise ist es im Zyklus so, für die sich noch nicht so wirklich damit auseinandergesetzt haben, meistens entwickelt sich immer nur ein reifer Follikel. Also es gibt immer so einen Leitfollikel, der sich dann so gut entwickelt, dass alle anderen einfach nicht weiterwachsen. Und das ist dieser eine Follikel, der dann halt springt und der dann befruchtet werden kann. In seltenen Fällen sind es dann 2, das wären dann Zwillinge oder halt, eine Eizelle und dann eineiige Zwillinge. Und man möchte ja aber, das Ziel von so einer ICSI ist ja, so viele Eizellen wie möglich zu entnehmen. Das bedeutet, man unterdrückt das Wachstum des Leitfolikels und feuert gleichzeitig das Wachstum von allen anderen Eizellen an. Das heißt, man ist wie so eine Legehenne, was möglichst viele Eier produzieren soll.
Spürst du das in dir irgendwie? Also fühlst du dich irgendwie auch gebläht, wie man sich manchmal am Eisprung fühlt oder so?
Genau, also die 2 Tage vor dem Transfer, die waren auch echt schmerzhaft. Man hat das richtig, also ich habe es richtig gemerkt. Und dabei hatte ich ja nicht mehr viele. Es gibt ja Leute, die haben irgendwie 23 Eizellen, die dann da entnommen werden können. Und ich hatte ja 8 Follikel, die er gesehen hat.
Ist das so okay oder ist das...
Kann man gar nicht sagen, am Ende kommt es auf die eine gute Eizelle an. Ne? Also es ist jetzt weder gut noch schlecht, 23 Eizellen zu haben, noch gut oder schlecht, nur 5 Eizellen zu haben. Man sagt halt immer, ein Drittel führt zum Erfolg. Natürlich, je mehr, desto besser. Aber es kann halt auch sein, dass von 23 vielleicht nur eine dann dabei ist, die gut genug ist. Genau, und dann kommt irgendwann eine Spritze dazu, die den Eisprung unterdrücken soll, damit die halt nicht vorzeitig springen. Man muss es ja richtig teilen. Und dann, man geht halt... Ich glaube, so 2-3 Mal in der ersten Zyklushälfte zur Blutabnahme und zur Follikelkontrolle, immer ganz süß Follikel-TV genannt, um zu gucken, wie die Hormone steigen. Und anhand der Werte bestimmt dann der Arzt, wann der bestmögliche Zeitpunkt zur Eizellenentnahme ist. Und dann kriegt man einen Anruf, setzen Sie sich bitte die eisprungauslösende Spritze. Das waren in meinem Fall 2 und das waren die fiesesten von allen. Da habe ich danach auch erstmal geheult, weil ich dachte, boah, ich habe das Spritzengame hier richtig im Griff. Und dann kamen diese beiden Spritzen und dann habe ich die erste in meinen Bauch gejagt und dachte, was zur Hölle, warum tut die so weh? Und dann musste ich mir noch die 2. spritzen und danach war ich einfach, ich fand es einfach nur gemein, dass die letzten beiden so schlimm waren. Genau, und dann war der Transfer 36 Stunden, nicht der Transfer, sondern die Eizellentnahme 36 Stunden später.
Ja.
Und dann beginnt das eigentliche Zittern, weil dann kriegt man am nächsten Tag einen Anruf, erstmal kriegt man direkt nach der OP gesagt, wie viele entnommen werden konnten.
Ja.
Dann kriegt man am nächsten Tag den Anruf, wie viele befruchtet werden konnten. Und dann zittert man bis Tag 3, wie viele es bis Tag 3 geschafft haben. Und wenn Leute sich eine Blastozyste nehmen, die zittern dann bis Tag 5, wie viele es zur Blastozyste geschafft haben. Genau, und bei mir war dann halt 3 Tage später dann der Transfer. Und danach musste ich dann schon direkt nach der Eizellenentnahme den Tag darauf anfangen, mir HCG zu spritzen, also das Schwangerschaftshormon, sodass dem Körper vorgegaukelt wird, dass schon eine Schwangerschaft besteht und somit es der Eizelle hormonell einfacher fällt, sich einzunisten.
Okay.
Genau.
Und dann, also bei dir wurden 6 entnommen.
Genau.
4 wurden befruchtet und eine wurde eingesetzt und
eine liegt auf Eis.
Und was ist mit den anderen beiden?
Die haben es nicht bis Tag 3 geschafft.
Ach so, okay.
Die waren qualitativ, haben die sich einfach nicht weiterentwickelt.
Ja, verstehe.
Oder hatten irgendwelche Abnormalitäten.
Ja.
Genau.
Und dann, okay, eine eingesetzt, dann noch warten, ob es sich wirklich eingenistet und...
Ja, das ist halt diese Hibbelzeit.
Ja, das glaube ich.
Wo man halt nicht versucht, in jedes Symptom, was man hat, was rein zu frittieren und... Viele nehmen auch Progesteron, das muss ich zum Glück nicht machen, weil ich hatte in der ersten IUI Progesteron und da habe ich gemerkt, das ist für mich, ich habe schon so depressive Verstimmung davon geredet, das war wie so ein grauer Schleier auf allen und dann musste ich es ja absetzen, nachdem es nicht geklappt hat und danach war wieder alles klar und das habe ich dem Arzt gesagt und hat halt gesagt, müssen wir bei Ihnen auch nicht machen, weil Sie haben keinen Progesteronmangel, das ist jetzt nicht das Zünglein an der Waage so ungefähr und deswegen haben wir es dann weggelassen. Aber ja, man macht sich da schon, man malt sich auch aus, was ist, wenn es klappt, versucht aber gleichzeitig realistisch zu bleiben und sagt, okay, die Chancen, dass es bei uns beim ersten Mal klappt, liegen bei, ich glaube, 41,8%, was mehr ist als im natürlichen Zyklus, aber halt immer noch weniger als über 50 so ungefähr. Also die Chance, dass es nicht klappt, ist höher, als dass es klappt und das ist echt so ein krasses Gefühlswirrwarr. Und von daher, ja, wie gesagt, ich habe dann halt den einen Sonntagmorgen, ich wollte nicht testen bis zum Bluttest, aber diese periodenartigen Schmerzen, dachte ich, nee, komm, ich will es jetzt wissen. Ich bin dann rein, habe meinem Mann noch nichts erzählt und dann kam ich danach raus und meinte, ich glaube, hier ist ein 2. Strich. So, aber wie gesagt, da wollten wir uns noch nicht freuen, weil wir nicht wussten, ob das noch von der Spritze kommt.
Ja. Ja. Aber es war das erste Mal, auch zum Blasserstrich. Ne? So dieses Gefühl gab es bis dahin noch
nicht. Nein, das gab es bis dahin noch nicht. Ich hatte kein einziges Mal einen positiven Schwangerschaftstest in diesen ganzen 28 Monaten. Ich habe auch irgendwann gar nicht mehr getestet.
Ja.
Ich habe dann auch irgendwann gedacht, gut, entweder sind meine Tage pünktlich gekommen, so dass ich gar nicht testen brauche. oder ich hatte schon im Gefühl, dass es nicht geklappt hat.
Ja.
Und von daher, irgendwann war halt für mich auch dieses, als wir dann die Diagnose hatten, okay, für uns ist jetzt Sex nur noch zum Spaß da und der Rest regelt dann die Kinderwunschklinik, was auch schön ist, weil das den Druck wegnimmt. Das nimmt total den Druck weg, wenn du halt weißt, okay, zum Spaß haben gehen wir halt in unser Bett und zum Kinderkriegen gehen wir halt in die Klinik.
Okay, dann hat es sich bewahrheitet. Ich kann mir vorstellen, dass trotzdem, gerade vielleicht am Anfang, vielleicht auch durchgehend, die ganze Schwangerschaft irgendwie belastet, ist das falsche Wort, aber dass man andauernd Gedanken hat, dass man denkt, oh Gott, was ist, wenn jetzt noch, also wie kriegt man diesen Gedankenstrudel in den Griff?
Das war bei mir gar nicht so stark. Das Wochenende nach dem positiven Test sind wir nach Kopenhagen gefahren und da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich habe so ein ganz, ganz tiefes Vertrauen, dass dieses Kind bei uns bleiben möchte. Also das Thema Fehlgeburt, natürlich ist es mir bewusst, dass es immer noch passieren kann, aber ich hatte es wirklich im Gefühl, dass es bei uns nicht passiert und dass dieses Kind zu uns kommen möchte. Und auf dieses Gefühl habe ich vertraut. Hinzu kommt, dass man in meiner Kinderwunschklinik bis zur 12. Woche jede Woche zur Blutabnahme hingeht, um den HCG-Wert zu überprüfen. Und man da noch Möglichkeiten hat, sollte irgendwie der HCG-Wert zu niedrig sein oder absinken oder so, mit HCG nachzuspritzen, Progesteron zu geben und so weiter. Und dann hatten wir auch die Nackentransparenzmessung, wo alles gut war. Wir haben den Harmony-Test gemacht und von daher hatten wir sehr viele Punkte, wo wir uns rückversichern konnten, dass alles gut ist. Was mir aber dann irgendwann schwer fiel, war das dann auch loszulassen, dass dieser Weg jetzt geklappt hat und dass es erfolgreich war und mich auf die Schwangerschaft einzulassen, weil ich ja seit August kontinuierlich unter Beobachtung stand und kontinuierlich das Gefühl von Kontrolle zumindest hatte. Und ich weiß noch, das war in der 15. Woche, da war dann meine Hebamme da und danach hatte ich 6 Wochen keinen Termin mehr. Keine Blutabnahmen, kein Ultraschall, kein Termin mehr. Und ich bin erstmal in so ein Loch gefallen, weil für mich war das so dieses, okay, alle freuen sich, wir haben es auch schon super früh mitgeteilt. Also meine Managerin hat es direkt in der 6. Woche erfahren. Also alle, voll viele Freunde super früh, weil ich es halt teilen wollte, weil die meinen Weg mitbegleitet haben, fand ich es schön, wenn sie auch diesen Weg mitbegleiten. Selbst hätte es nicht geklappt, hätte ich den Support auch gebraucht, ehrlich gesagt. Und für mich war es dann wirklich ganz schwer, dass alle sich so krass gefreut haben und ich bin da emotional überhaupt nicht gewesen. Und das kommt aber auch, es ist aber auch so ein bisschen mein Wesen, weil in dem Moment, wo wir eine Diagnose und einen Plan hatten, habe ich das wie so ein Projektmanagement gesehen. So.
Ja.
So, dass der nächste Schritt, dass der Meilenstein, okay, hat nicht geklappt, dann ist das jetzt der nächste. Also ich habe meine Emotionen komplett davon abgekoppelt und ich hatte das Gefühl, meine Emotionen hängen noch im letzten Jahr Januar und alle sind so, überschütten mich mit ihrer Freude und ich selber hatte voll das schlechte Gewissen, weil ich war noch gar nicht da. Für mich war das noch so surreal und so dieses, okay, irgendwie ist Schwangersein doch anders, als ich es mir vorgestellt habe, weil man darf auch nicht vergessen, ich hatte 28 Monate Zeit, mir auszumalen, wie ich dachte, dass ich jetzt Schwangere bin. Und hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Also ich freue mich darüber, schwanger zu sein, aber ich bin auch froh, wenn es vorbei ist. So, also ich bin jetzt nicht diese rosarote Schwangere, die durch Babyläden streunt und alles Mögliche kauft, sondern ich denke so minimalistisch wie möglich. Mein Körper leistet hier gerade Großartiges, aber ich mache mir auch nicht so viele Gedanken darüber, was da jetzt alles passiert. Und habe mir dann aber auch nochmal professionelle Hilfe gesucht, um das zu besprechen, wie ich mich fühle. Und da sagte dann die Therapeutin aber auch, also die kennt mich auch schon von damals, weil ich meine Therapie bei ihr gemacht hatte, sagte sie auch, wie kommen Sie denn auf die Idee, dass Sie so eine rosa-rote Schwangere sind? Sie sind doch sonst so pragmatisch. So. Und das war so, stimmt eigentlich. Aber wenn man halt 28 Monate probiert, dann malt man sich das halt irgendwie aus, wie es dann ist, wenn es endlich soweit ist und dass man sich so voll freut und so weiter. Und natürlich freuen wir uns auf dieses Kind, was kommt, aber ich habe erstmal realisiert, für mich ist Schwangersein einfach nur, ist ja nicht das Endziel. Ja. Das ist ja nur der Zwischenschritt zu dem Endziel, was wir uns so lange gewünscht haben. Und dann auch einfach zu hören, dass es okay ist, dass man das nicht komplett, weiß ich nicht, toll finden muss oder wie auch immer, sondern dass es einfach auch okay ist, wenn man nach so einem Weg sagt, ja, schwanger sein ist jetzt schön und gut, dass es geklappt hat, ist jetzt aber jetzt nicht so mein, also das beste
Favorite
Gefühl.
Status.
Ja, genau, Favorite Status so, obwohl ich eine tolle Schwangerschaft bis jetzt habe. Ne? Also ich darf mich auch über, also kann ich mich auch gar nicht beschweren, so kompliziert der Weg dorthin war, so unkompliziert ist meine Schwangerschaft. Aber wie gesagt, ich freue mich auch, wenn ich meinen Körper wieder zurück habe.
Ja, das glaube ich dir. Und ehrlich gesagt, es gibt auch ganz viele Frauen, die einen unkomplizierteren Weg dorthin hatten, mhm. die auch sagen, schwanger sein ist nicht mein Ding.
Ja, richtig, genau.
Ne? So. Also das darf man auch, das darf man fühlen so.
Ja, ja, genau, richtig. Also ich, natürlich hat sich das auch im Laufe der Zeit nochmal so ein bisschen relativiert, wenn man die Kindsbewegung spürt und merkt, so, ne, man baut eine Interaktion mit dem Kind auf. Das ist natürlich schon sehr, sehr emotional. Ja. Aber nichtsdestotrotz, mit dem Schwangersein kommen ja auch wieder andere Sachen. Jeder kommentiert irgendwie deinen Bauch, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn du bist. Das ist, denkt man sich halt auch immer, meine Güte, ich kommentiere auch nicht deine Brust oder deinen Hintern. Ja. So.
Es ist unglaublich.
Es ist, Wahnsinn und jeder vergleicht sich irgendwie. Aber ja, also es ist nicht so, dass ich es jetzt komplett doof finde, aber es ist, ja, wie gesagt, ich nehme es, es ist für mich eine sehr natürliche Körperfunktion, die ich nicht hinterfrage. Ich merke einfach, mein Körper macht das, was er tun soll und darüber oder dafür bin ich extrem dankbar. Aber ja, es ist halt einfach dieses tiefe Vertrauen, dass dieses Kind halt gesund auf die Welt kommt und das ist, was wir ja wollen.
Ja.
So, ja.
Auf dem Wege eurer Reise sind euch vielleicht mal hier und da jemand auch Näherstehendes begegnet, der auch schwanger wurde.
Ja.
Und das auf einem ganz unkomplizierten, vermeintbar unkomplizierten Weg.
Ja.
Wie verarbeitet man das? Kann man sich freuen oder, also Mann kann man gar nicht sagen, weil das ist ja sehr individuell. Wie war das bei euch?
Eher bei mir. Mein Mann hatte damit, glaube ich, gar keine Probleme. aber liegt auch daran, dass in seinem Freundeskreis, glaube ich, niemand schwanger in der Zeit geworden ist. Bei mir gab es ein paar Schwangerschaften. Und für mich war es so, als ich dann diese 12-Monats-Krise hinter mir hatte, die ja ein paar, also ein paar Wochen auch ging, habe ich mich so gefangen, weil wir dann ja den Weg in die Kinderwunschklinik gegangen sind. Und dann habe ich mir gedacht, jeder, der diesen Weg nicht gehen muss, ich gönne denen das von Herzen, weil ich wünsche keiner von meinen Freundinnen diesen Weg zu gehen, weil das wird ja quasi so das Gegenteil heißen, wenn ich mich nicht freuen würde und neidisch wäre, dass ich denen das so gönnen würde, dass sie diesen Weg auch gehen müssen. Und so ist das halt nicht. Und gerade weil man halt weiß, was alles passieren muss, damit so ein Kind entsteht, ist es halt einfach ein Wunder. Und natürlich piekst es auch mal, weil man sich halt fragt, wann bin ich da mal an der Reihe? Und ich finde halt einfach, diese Gedanken sind auch völlig in Ordnung zu haben und diese Emotionen sind auch völlig zu haben. Aber für mich war es immer die Situation, wie die Person mir das gesagt hat. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist in der Zeit mit Zwillingen schwanger geworden, auf natürlichem Weg.
Ja.
Und die hat das ganz, ganz toll gemacht. Die hat mich halt angerufen und meinte, du, ich muss dir was sagen. Und hat dann gesagt, ja, ich bin schwanger und ich kriege Zwillinge. Und dann meinte ich halt so, ich habe es mir schon fast gedacht, weil wir halt irgendwie ein paar Wochen vorher was trinken waren und sie hat nichts getrunken. und sie hat aber auch gleichzeitig gesagt, du, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß, ne, sag mir bitte einfach Bescheid, wenn es zu viel ist, aber ich möchte dich auch nicht außen vor lassen. Sie hat mir die Wahl gelassen.
Ja,
und was halt bei einigen nicht so engen Freundinnen dann aber auch passiert ist, ist, die haben mich komplett ausgeklammert. Und dann denke ich halt auch so, das ist jetzt aber auch nicht der richtige Weg für mich zu entscheiden, wie ich damit umgehen möchte. Und ich glaube, das ist einfach Empathie für beide Seiten und ich konnte mich wahnsinnig freuen für sie, habe viele Schritte miterlebt bei ihr und auch sie hatte keine leichte Schwangerschaft mit den Zwillingen und das hat uns eigentlich noch näher zusammengebracht und auch eine andere Freundin, die zu dem Zeitpunkt, die hat vorletztes Jahr im August ihr Baby bekommen, die war halt so eng an meiner Seite, dass ich da überhaupt gar nicht, ich fand das überhaupt nicht schlimm von ihr zu hören. Sie hatte am Anfang, glaube ich, so ein paar Bedenken, mir auch ihre Struggles mitzuteilen, habe ich auch gesagt, nein, bitte erzähl mir davon, wie du gerade mit Baby struggles, weil das ist auch nicht einfach für dich. So, jeder hat ja seine eigenen Struggles und man muss das auch nicht miteinander vergleichen und da war Empathie für mich einfach der ausschlaggebende Punkt einfach. Ja.
Jetzt bist du, das dürfen wir sagen, ne, in der 35.
Ja.
Woche. du bist schon raus aus dem Job gerade eben und darfst dich jetzt sozusagen nochmal kurz ausruhen.
Ja. Genau.
Hast du schon eine Ahnung, wie lange du draußen sein wirst und wie du das mit dem Wiedereinstieg wieder planst?
Ja, genau. Also mein Mann und ich, wir haben das jetzt so besprochen, dass ich bis Dezember zu Hause bleibe und dann im Januar mit 60%, also den Partnerschaftsbonus halt nutze mit meinem Mann zusammen, also wir Januar, Februar uns das teilen und ich gehe dann auf 80% wieder hoch und er geht auf 0% runter und das dann wahrscheinlich bis September, weil wir dann mit Kita-Eingewöhnung und so, das macht er dann alles.
Okay, also der Plan ist, dass du ungefähr nach einem halben Jahr wieder einsteigst.
Genau.
Und das Baby, wir haben immer nur von dem Baby gesprochen, wisst ihr eigentlich, ob das ein Junge oder ein Mädchen wird?
Ja, wir wissen das. Die engsten Freunde wissen es auch, aber das sage ich nicht so öffentlich, weil ich einfach finde, die Gesundheit des Kindes steht im Vordergrund. Ja. Wir haben es, ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte das Geschlecht nicht verraten, auch meinen Eltern und so nicht, aber ich hatte halt eine Situation, da war ich bei meinen Eltern und auch bei meiner Schwester und meinte halt, guck mal, es tritt gerade. Und ich habe in dem Moment gefühlt, okay, das fühlt sich so strange an, es zu sagen. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, das den Freunden und Familie auch zu erzählen. Aber alles andere muss ich leider gedulden.
Du bist so offen, das ist völlig in Ordnung, dass du irgendwas für dich behalten möchtest.
Genau.
Also, dass das Baby oder das Kind dann mit ungefähr einem Jahr, ich wollte gerade sagen, eingeschult wird, aber wir fangen mit der Grippe an.
Genau.
Ist dein Arbeitgeber da so flexibel, dass du das auch ändern könntest, falls du dich aus irgendwelchen Gründen anders fühlst?
Ja, also ich habe 2 Jahre Elternzeit eingereicht und habe noch kein Commitment zum Startdatum gegeben. Es ist jetzt erstmal ein grober Plan. Wir werden in der Zwischenzeit auch in meine Heimat nach Lübeck wieder ziehen, weil da einfach meine Familie auch ist und wir einfach wissen, dass wenn wir beide unsere Karriere weiter vorantreiben wollen, geht es nicht ohne familiäre Unterstützung. Mhm. Und da weiß ich auch, dass ich auf meine Familie zählen kann. Meine Schwiegermutter wohnt dort auch. Und von daher bin ich da noch flexibel. Es ist jetzt erstmal der Plan. Man weiß am Ende nicht, was für ein Kind man kriegt. Aber
kann ich bestätigen.
Ja. Aber ja, genau. Der Plan ist, dass ich im Januar wieder einsteige.
Dieser zwischenzeitlich unerfüllte Kinderwunsch, bei dir ist es ja im Endeffekt jetzt kein unerfüllter Kinderwunsch, hat der unterwegs irgendwie Druck ausgelöst auf dich, auch im Sinne von, was ist, wenn ich, also was bedeutet es für mich, Mutter zu sein? Ist das jetzt wirklich das Nonplusultra, wenn ich dann irgendwann schwanger bin? Ist es wirklich, also projiziert man dann sozusagen mehr Druck auf dieses Wesen, was man da als Wunder hat entstehen lassen?
Also für mich kann ich sagen, nein, weil für mich war es auch so, oder mein Mann und ich haben schon relativ früh darüber gesprochen, was passiert, wenn es nicht klappt.
Ja.
Und für mich war schon immer, immer, immer klar, Eltern werden kann man auf verschiedene Arten. Ich habe auch schon früher gesagt, ich möchte eigentlich gerne ein Kind adoptieren.
Ja.
Weil es gibt so viele Kinder auf der Welt, die ein schönes Zuhause suchen. Und das ist auch nach wie vor nicht vom Tisch, dass wir überlegen, ein Kind zu adoptieren irgendwann. So, von daher war das gar nicht so dieses, okay, wenn ich dann schwanger bin, dann ist dieses Kind alles, auf das ich alles raufprojiziere, sondern es war halt so, ich weiß am Ende nicht, was für ein Kind ich kriege, ob es mein eigenes ist, ob es eins ist, was wir adoptieren, ob wir uns einfach noch mehr Katzen anschaffen. ich meine, der Hintergrund zum Beispiel, warum wir geheiratet haben, war ja auch, dass wir uns nochmal das Commitment geben wollen, dass wir diesen Weg zusammengehen, auch wenn vielleicht kein Kind dabei rauskommt. Ja. Also dieses, wir entscheiden uns für ein Leben zusammen, egal wie es aussieht. Das war nochmal so, nicht nur wegen des Finanziellen, sondern es war für uns auch nochmal so ein symbolischer Akt zu sagen, und wenn wir halt unser Leben zu zweit bleiben, ist auch in Ordnung. Ja. Genau, und von daher ist, glaube ich, bei uns nicht so, dass dieses Kind jetzt alle Erwartungen erfüllen muss. Am Ende habe ich keine Erwartungen an dieses Kind, sondern freue mich einfach, dass es Teil unseres Lebens sein wird.
Und du hast ja auch gesagt, es ist jetzt quasi noch eins, du hast es, ich muss es dann noch wiederholen, so eingefroren im Gefrierschrank, in der Pipeline, sage ich
jetzt. Genau,
Wäre da der Weg jetzt sozusagen der gleiche, dass man, wenn du sagst, wir sind bereit, oder wenn ihr sagt, ihr seid bereit für Kind Nummer 2 und ihr wollt das auf diese Art und Weise versuchen, dass man das wieder einsetzt und das wäre der gleiche Weg?
Ein bisschen anders, weil es dann ein, das nennt sich dann Kryozyklus, also wo halt das aufgetaut wird, das heißt, man muss vorher ja nicht so viel stimulieren.
Ja.
Das ist für die Frau eigentlich ein besserer Weg, wird aber von den Krankenkassen überhaupt nicht bezahlt. Also es wäre selber bezahlen müssen. Genau, und dann würde man halt, ich weiß gar nicht, wie genau das abläuft. Ich glaube, man kann es im Spontanzyklus machen. Man muss auch den Eisprung auslösen und dann wird halt die Eizelle aufgefroren. Es kann aufgetaut. Es kann natürlich sein, dass beim Auftauen die Eizelle nicht überlebt, weil der Temperaturunterschied halt so groß ist. Und dann müssten wir nochmal den ganzen Weg gehen.
Okay.
Genau.
Und es bleibt ja auch immer noch der ganz natürliche Versuch, erstmal ohne Unterstützung. Ne?
Es kann immer noch auf natürlichem Wege passieren, genau.
Ja. Diese ganzen Formalien, die da drumherum auch, also das ist ja wirklich Wahnsinn. Du scheinst da wirklich dich reingearbeitet zu haben.
Ja.
Gibt es da eine Unterstützung? Gibt es irgendeine Anlaufstation, die man was ich anfragen kann, dass sie einen so ein bisschen begleitet? Oder hast du das alles oder habt ihr euch das alles selber angeeignet?
Man eignet sich das selber an. Also
nur gedrungen.
Man kriegt ja alle Zettel von der Kinderwunschklinik mit, die man dann einreichen muss bei der Krankenkasse. Also der Einreichungsprozess ist eher weniger kompliziert. Was das Thema Steuererlass angeht, ist noch was ganz anderes, weil man natürlich, man kann es halt als außergewöhnliche Ausgaben absetzen von der Steuer.
Ja.
weil man natürlich jegliche Belege und so aufbewahren muss, auch für die ganzen Hormone und so. Ja, an sich war jetzt der Behördenakt gar nicht so groß. Also die Krankenkassen, die sind das wahrscheinlich gewohnt, dass da Kinderwunschanträge eingehen. Das dauert zwischen 2 und 4 Wochen, würde ich sagen, bis genehmigt ist, wenn halt die Voraussetzungen stimmen.
Ja.
Und dann kann man eigentlich sofort anfangen. So, und dann kriegt man halt die Rechnung irgendwann vom Kinderwunschzentrum für die anderen 50%, die man dann halt überweist.
Ja.
Ja.
Wahnsinn. Also ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich gucke jetzt noch ein letztes Mal auf meine Notizen. aber ich habe ja auch nochmal diesen, das hast du auch schon gesehen, Fragensticker in meine Insta-Story gestern gehauen. Und habe sehr, sehr viel Resonanz bekommen. Mhm. Interessanterweise, weil ich habe schon seit einiger Zeit nach jemandem gesucht, der mit mir darüber sprechen möchte und habe lange niemanden gefunden. von daher war ich ganz dankbar, dass du Lust hast, darüber zu reden. Und es haben sehr viele Fragen gestellt, die ich auch so ein bisschen jetzt reingemogelt habe. Aber vor allem haben auch viele geschrieben, oh, danke, dass du darüber sprichst, es muss enttabuisiert werden. Wir sind selber durchgegangen und mir hat das gefehlt. Mhm. Du hast schon gesagt, dass du auf diesen Plattformen, Facebook, Instagram und so weiter, einige Gruppen gefunden hast, mit denen du dich irgendwie zusammenschließen konntest. Hast du sonst irgendwelche Tipps, wie man das enttabuisieren kann oder wie man da durchkommt und diesen langersehnten Kinderwunsch auch irgendwie so ein bisschen besänftigt zwischendurch, wenn man denkt, man dreht durch?
Also wie man es enttabuisieren kann, drüber sprechen natürlich. Und man muss es ja nicht so wie ich der ganzen Welt erzählen, sondern man kann es sich vielleicht auch erstmal den Leuten anvertrauen, mit denen man sich irgendwie wohlfühlt viel drüber kommunizieren und reden, weil ich finde halt, ein Kinderwunsch ist ja nichts Schlechtes an sich. So. Und wie man da gut durchkommt, das ist für mich oder für uns hat sich einfach, war einfach gut, dass wir trotzdem unser Leben zu zweit sehr geschätzt haben. Es war jetzt nicht so, dass wir das Gefühl hatten, es fehlt da jemand, sondern es war trotzdem schön, wir beide mit unseren beiden Katern und uns hat es an nichts gefehlt und wir haben jetzt auch nicht aufgehört, unser Leben auf Pause zu setzen. Wie gesagt, ich habe den Job gewechselt. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr im April mit Rollschuhfahren angefangen.
Ja, cool.
So, wo man ja auch sagen kann, okay, jetzt kauft die sich da irgendwie Rollschuhe, obwohl sie irgendwie da schon in hormoneller Behandlung ist. Vielleicht wird sie ja bald schwanger, dann kann sie nicht fahren. Dann dachte ich, ist mir jetzt irgendwie auch egal. Ich habe jetzt Bock drauf, also fahre ich jetzt Rollschuhe. Und natürlich muss ich es dann direkt aufhören, als ich schwanger war. Aber einfach sein Leben, und das ist das, was ja mein Mann auch reingebracht hat, nicht dem Kinderwunsch komplett unterzuordnen und sich nicht wegen jeder Sache verrückt zu machen. Das ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan, weil bei mir hat es am Ende jetzt geklappt. Aber natürlich weiß ich, dass man sich wegen vielen Dingen verrückt macht und dann auf ganz viele Sachen verzichtet und ja, so ein bisschen so ein, ich will nicht spaßbefreites Leben führt, wenn man den Kinderwunsch so an erste Stelle stellt. Aber es gibt viele Alternativen, die trotzdem das Leben lebenswert machen. Ich habe zum Beispiel, ich trinke nur noch entkoffinierten Kaffee, wenn überhaupt so. Ja. Da habe ich mich auch durchprobiert, bis ich einen gefunden habe, der halt wirklich gut schmeckt. Ja. So. weil ich halt wusste, okay, Koffein ist jetzt vielleicht wirklich nicht so das Beste. So. Oder auch mal ein paar Sachen durchlesen vielleicht. Und da muss ich auch sagen, nicht immer alles direkt nachkaufen, was bei Instagram dann aus der Kinderwunsch-Community dann irgendwie auch versprochen wird, was denen hilft, sondern wirklich sich mal zu belesen, was wissenschaftlich dahinter steht. Ich habe zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel mir selber zusammengestellt während des Weges auf Basis von dem Buch It Starts with the Egg oder am Anfang steht das Ei. Da ist schön wissenschaftlich aufgearbeitet, warum welche Nahrungsergänzungsmittel in welcher Höhe helfen können bei der Eizellqualität, Eizellreifung und so weiter. Und halt wirklich sich auch mal dann, wenn man das möchte, natürlich mal so wissenschaftlichen Studien zuzuwenden.
Ja.
Ja.
Ich danke dir sehr, dass du so offen darüber gesprochen hast.
Ja, gerne.
Wir sprechen nochmal in der Playground-Folge ein paar schnelle Fragen, Antworten ab. Aber bis hierhin so weit, so gut. Ich danke dir sehr.
Ja, gerne.
Ja, gar nicht mal so leicht, dieses Thema. Und genau deswegen doch umso wichtiger, oder? Auch hier wieder sind alle Umstände super individuell und ich hoffe, dass ihr etwas daraus mitnehmen könnt oder sogar lernen konntet. Aber nichts über einen Kamm schert, bitte. Wie man schon in dieser ersten Stunde merken konnte, gibt es super viele individuelle Faktoren und wir erzählen hier eben einzig Antjes Weg. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Folge vielleicht weiterempfehlt, um mehr Aufmerksamkeit für diese Tabuthemen zu schaffen. Sie teilt, liked und so weiter. Und vor allem nächste Woche wieder reinhört zu einer etwas abgewandelten Form von der Playground-Folge. Bis dahin, eure Nora.